Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt in Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle Uka.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Grund dafür ist, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
In Deutschland beraten die Innenminister und Ministerinnen der Länder ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel bekommen. Gefährdete Frauen bekämen dann automatisch einen Hinweis, wenn sie in die Nähe des potenziellen Gewalttäters kommen. Dafür wirbt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen. Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören. Das zeigt eine neue Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter fast 4000 Hausärztinnen und Hausärzten. Viele von ihnen wollen auch ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Als Grund geben sie zu hohe Arbeitsbelastung und zu viel Bürokratie an. Nach einer Hochrechnung der Stiftung könnte sich die Zahl der unbesetzten Hausarztstellen in Deutschland in den kommenden 5 Jahren auf rund 10.000 verdoppeln. Die Bundesregierung plant, dass Hausärzte künftig durch den Zugang zu Facharztpraxen regeln sollen. Der Künstler Günter Uecker ist tot. Er ist gestern im Alter von 95 Jahren in Düsseldorf gestorben, wie sein Verlag mitgeteilt hat. Uecker gehörte zur berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Aus Düsseldorf Thomas Carlos.
Zu Ueckers Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale, reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil siebenstellige Summen. Ende der 90er Jahre gestaltete er den Andachtsraum im neuen Reichstagsgebäude in Berlin. Zuletzt malte er Manns hohe Wasserbilder ganz in Blau.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie wichtig Spiele für unser Zusammenleben sind und was Spiele und Kunst gemeinsam haben, das schauen wir uns gleich an am heutigen Weltspieltag. Und das hier ist die australische Sängerin Kylie Aldist mit ihrem Song That's Why.
Mistook your love for control and discipline. Confused your teachings with put down and cynicism. Constructive criticism. Well, forgive me for thinking it was my public humiliation. And once I could have been exactly what you'd seen. How was I to know that you never stood a chance of being what you wanted to be? Wanted to be. Your advice as control of my life. Mistook your passion as an obscure type of anger. Perfect perfection. I'm sorry that it wasn't my personal goal. And once I would have thought whom I'd question why. How was I to know that you never stood a chance of being what you wanted to be. Wanted to be.
Ja, um solche Dinge geht es jetzt hier bei Radio 3, um Spiele, ob mit Würfeln, wie bei dem Würfelbecher gerade, oder auch mit Karten, mit Computern, mit Bauklötzen, was auch immer. Heute ist der Weltspieltag und wir wollen jetzt reden über die möglichen Verbindungen zwischen dem Spielen und der Kunst. Und darüber will ich sprechen mit Jenny Schlenzka. Sie ist die Leiterin des Berliner Gropiusbaus und sie hat dort gleich nach dem Start als neuer Leiterin im September 2023 einen Spielort ins Leben gerufen in dem Museum. In den Baubauräumen im Gropiusbau können Kinder und Erwachsene spielen und toben und laut sein und lachen. Sie können dort auch eigene Kunstwerke schaffen mit Materialien, die das Museum dort bereitstellt. Guten Morgen, Frau Schlenzka, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Warum wollten Sie denn, dass ein Ausstellungshaus wie der Gropiusbau, dass der so einen Spielort bekommt?
Das war schon ein Traum von mir seit sehr langer Zeit. Aber der Ausschlaggeber war, dass wir den Gropiusbau einem weiteren, breiteren Publikum öffnen wollen. Und wir hielten einen Spielort, der umsonst ist, wo Kinder und mit ihren Erwachsenen kommen können und frei spielen können. Also nicht angeleitet. Es gibt keine Workshops, es gibt auch keine Regeln, es gibt keine Gewinner oder Verlierer, sondern die Kinder sollen frei spielen und alle sind eingeladen. Und natürlich schaffen wir auch über die Kitas und Schulen Kinder in Gropiusbau zu holen, die sonst vielleicht mit ihren Familien nicht ins Museum gehen am Wochenende. Mhm. Und die sollen alle ein positives Erlebnis haben, dass ein Museum auch ein Ort sein kann, der sie ernst nimmt und der nicht immer Nein sagt, sondern auch eher Ja sagt.
Nein, fass das nicht an. Nein, renn nicht so laut rum und so weiter. Das ist genau. Ja sonst das Kindermuseumserlebnis. Wenn Sie sagen, Sie haben schon so lange davon geträumt, Sie haben ja, bevor Sie an den Gropiusbau gekommen sind, sehr lange in amerikanischen Museen gearbeitet, zum Beispiel am New Yorker Museum of Modern Art oder am PS1 auch in New York. Ist diese Verbindung von Museum und Spielen etwas, das Sie als Idee mitgebracht haben aus den USA?
Nein, ehrlich gesagt, mein Interesse im Spiel kommt hier aus Berlin. Ich habe an der Humboldt-Universität Anfang der 2000er ein Proseminar zum Thema Spiel gemacht und seitdem war ich daran immer interessiert. Es gibt auch ein historisches oder kunsthistorisches Vorbild, das kommt aus Schweden. Das Moderne Museet hatte 1968 die ganzen Ausstellungsflächen rein ausgeräumt und einen großen Abenteuerspielplatz da reingebaut. Und seitdem ich von diesem Projekt gehört hatte, und das war auch bis heute das erfolgreichste Projekt des Museums, wollte ich das immer machen.
Und als Sie die Idee jetzt aufgebracht haben am Gropiusbau, wie waren die Reaktionen? Also ich könnte mir denken, dass es auch Leute gibt, die so aus der Museumstradition kommen, des Bewahrens und Schützens von Kunstwerken, die vielleicht auch gesagt haben, spielen im Museum, das wird jetzt der Ernsthaftigkeit der Kunst nicht gerecht. Gab es sowas?
Ehrlich gesagt nicht. Und deswegen bin ich auch so froh, am Gropiusbau zu sein und mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Was ist gut oder was geholfen hat und was ich ja vorher nicht war, im MoMA war ich ja nicht die Direktorin und jetzt bin ich die Direktorin und kann irgendwie die Themen vorgeben. Aber eigentlich bin ich von Anfang an auf ein offenes Ohr gestoßen. Vielleicht konnten sich die Leute das am Anfang nicht so wirklich vorstellen, was ich meinte. Aber dann, als wir am ersten Tag die Türen geöffnet haben zum Baubau und die Leute reinströmten und es die komplette Atmosphäre im Museum verändert hat, ich glaube, danach hat sich niemand mehr gewundert.
Und steckt dahinter auch der Gedanke, es geht ja beim Spielen und bei der Kunst geht es ja in beiden Feldern um Kreativität. Ist das auch ein Hintergedanke von Ihnen gewesen, dass Spielen und Kunst ja auch eine Art von Verwandtschaft haben?
Auf jeden Fall, Kreativität ist ein wichtiger Punkt, aber wo ich die noch wichtigere Parallele sehe zwischen Kunst und Spiel, ist eigentlich die Zwecklosigkeit. Aha. Also wir reden ja immer über das freie Spiel, wir reden ja nicht über Spiel mit Regeln oder Gewinnern. Und eigentlich ist der Zweck des Spiels das Spiel selber und das gilt für Kunst natürlich auch.
Wobei man ja heute Kunst oft anschaut mit der Frage, was hat sie uns politisch zum Beispiel zu sagen? Das wäre ja dann keine zweckfreie Kunst, oder?
Das wäre keine zweckfreie Kunst, aber ich glaube trotzdem, einen Kindergarten in einem Museum zu bauen, ist ein politischer Akt. Mhm. Weil, wie ich schon erzählt habe, man zum Beispiel Kinder und Familien ins Museum holt, die sich vorher nicht angesprochen gefühlt haben oder die das Gefühl haben, sie müssen wahnsinnig viel wissen über die Kunst oder etwas verstehen. Und in dem Sinne ist Spiel ja auch nicht immer nur Spaß, das denken die meisten Leute. Spiel kann auch todernst sein.
Sie bringen Spielen und Museum noch auf andere Weise zusammen im Gropiusbau. Wenn man da unterwegs ist zu diesem Baubau-Spielplatz, dann kommt man durch eine Ausstellung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, durch eine Ausstellung hindurch, eine Präsentation mit dem Titel Spielen in der Stadt. Und wenn man da geht es um Spielplätze in Berlin. Wenn Sie mal schauen, das beginnt so um 1900, was sind denn so die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Spielplatz um 1900 und einem Spielplatz von heute nach dem Bild in Ihrer Ausstellung?
Also das ist eine Ausstellung von der schweizerischen Stadtplanerin Gabriele Burkhalter, die schon seit mehreren Jahrzehnten zu der Geschichte von Spielplätzen, öffentlichen Spielplätzen forscht. Und es fängt an um 1900. Da wurde in Berlin im Tiergarten ein großer Sandberg gekippt. Mhm. Und wir haben uns in der Ausstellung konzentriert auf Abenteuerspielplätze, also Spielplätze, die nicht vorgeben, wie die Kinder zu spielen haben. Also es gibt keine Schaukeln und Rutschen, sondern es gibt ganz viel Material, was die Kinder selbst gestalten können. Und viel auf den Bildern sieht man Schlamm und Hammer und Sägen und Bretter und Nägel. Das ging natürlich nicht im Museum, aber wir haben sogenannte Loose Parts, die sind alle gestaltet, wie auch der gesamte Baubau von der deutschen Malerin, Künstlerin Kerstin Bretsch. Und damit können die Kinder eigentlich so frei spielen wie auf einem Abenteuerspielplatz. Mhm.
Kunst und Spielen sind vor allem durch ihre Zweckfreiheit miteinander verwandt. Das sagt Jenny Schlenzka, die Leiterin des Berliner Gropiusbaus, die Spielen in den Gropiusbau hineingeholt hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und was das Spielen ganz grundsätzlich bedeuten kann für uns Menschen, für unsere Sozialkompetenz, für unsere Gesundheit, darüber spreche ich gleich hier auf Radio 3 mit einem Spieleentwickler und Professor für Spielwissenschaft. Das hier ist Sophia Oster, deutsche Jazzmusikerin mit ihrem Quintett und dem Song How Am I to Know?
Oh, how am I to know if it's really love that's found its way here? Oh, how am I to know? Will it linger on and leave me then? I dare not guess at the strange happiness. Oh, how am I to know? Can it be that love found its way here? Happiness. that love has found its way here? Can it be that love has come to stay here? Can it be that love
Uhr 21 ist es gleich. Sie sind hier bei Radio 3. Bei jungen Erwachsenen von heute fällt mir auf, dass die viel mehr Spiele machen, viel mehr als ich das kenne aus meinen jungen Jahren. Und das nicht nur am Computer oder Handy, auch Kartenspiele oder Brettspiele sind bei ihnen sehr beliebt. Das Durchschnittsalter für Brettspiele beträgt heute 37 Jahre. Und was das Spielen bedeuten kann für uns, für unsere Gesellschaftsfähigkeit oder auch für unsere Gesundheit, darüber spreche ich jetzt mit dem Spielwissenschaftler Jens Junge. Ich spreche mit ihm am Internationalen Tag des Spielens. Jens Junge ist Professor am Institut für Ludologie, also für Spielwissenschaft, an der Berlin University of Applied Sciences. Guten Morgen, Herr Junge, grüße Sie.
Guten Morgen.
Wie ist das denn bei Ihnen selbst? Sind Sie auch jemand, der selbst gerne spielt?
Ach natürlich, sonst wäre ich ja gar nicht zu meinem Beruf gekommen.
Und wie ist das grundsätzlich? Wie wichtig sind Spiele für unsere Sozialkompetenz? Was lernen wir dabei?
Also elementar. Das ganze Zusammenleben des Menschen kann man ja auch als Spiel betrachten. Also unsere Sozialkompetenzen entstehen halt dadurch, dass wir ja mit anderen interagieren, dass wir merken, wie es ihnen irgendwann mal gefällt, was ich tue, wie ich Widerstand bekomme, wie gehe ich mit eben dann auch Verlust und Niederlagen um, wenn ich meine Interessen nicht durchsetzen kann. All das findet schon mal abstrakt in einem Brettspiel statt, dass ich versuche, dort klarzukommen, dass ich meine Ziele versuche zu erreichen gegen Widerstände von anderen. Also Regelspiele sind auch schon sehr, sehr persönlichkeitsprägend und ja, sie fordern uns. Es sind ja künstliche Herausforderungen und es ist eine wunderbare Ergänzung zu dem freien Spiel, wie zum Beispiel halt in der Kunst. Mhm. Da habe ich erstmal nur Kreativität aber irgendwann merke ich ja, da sind auch noch andere und ich muss mich auch eben auf andere einstellen können und auch dann mit meinen Emotionen umgehen können.
Klassisches Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht, wenn ich nicht mehr das Brett umschmeiße, wenn ich verliere, sondern über den Punkt hinauskomme. Dann habe ich was gelernt. Ne?
Genau, wobei eben hinter Mensch, ärgere dich nicht ja noch eine sehr religiöse Story halt steckt, dass halt das aus Indien kommt. Und in Indien hieß das Spiel Parcheesi, ein Kolonialherr aus England hat es mit nach England genommen und der deutsche Herr Schmidt hat es in England entdeckt. Also urheberrechtlich hat es einen langen Weg, aber das Spiel signalisiert uns, das Leben ist Leid. Ja, wir sterben, wir müssen bei der Sex wiedergeboren werden und das Spielziel ist es, im schmerzfreien Nirvana anzukommen. Also es ist eigentlich ein Vermittlungsinstrument der indischen Religion.
Herr Junge, ich werde in Zukunft ganz anders. Mensch, ärgere dich nicht, spiel mit diesem Hintergrundwissen. Sagen Sie, ich habe auch gehört, dass wir mit Spielen auch unsere Gesundheit verbessern können. Wie denn das?
Oh ja, also neben dem, dass wir dort die physische Gesundheit im Bewegungsspiel halt haben, jeder weiß es ja vom Sport, dass es uns hier und da gut tut, wenn wir was nicht trainieren, wird es irgendwie schlapp und lahm. Wenn wir unsere geistige, unsere eben psychische Gesundheit uns angucken, möchten wir ein Teil des Ganzen sein. Menschen sind eben soziale Wesen, wie wir das angesprochen haben. Und wir haben Widerstände, Konflikte. Und gerade in dieser Zeit ist es halt hier und da sehr kritisch, was wir uns ja gesellschaftlich angucken können. Und dort im Spiel Dinge neu auszuverhandeln, dort zu merken, ich habe doch eine Möglichkeit und kann mit anderen auch bestimmte politische Themen durchspielen. Sie haben ja angesprochen, dass immer mehr Erwachsene spielen. Die Verlage haben sich darauf eingestellt. Es gibt immer mehr Brettspiele eben zu auch eben gesellschaftlich relevanten Themen, die man dort halt adressieren und eben verhandeln und ausspielen kann. Außerdem eben dieses Gemeinschaftsgefühl im Spiel zu erleben, doch gemeinsam auch in einem kooperativen Spiel, weil wir spielen ja nicht nur Spiele, wo man irgendwie halt gegeneinander antritt, sondern wo man gemeinsam gegen das Spiel antritt und damit halt gemeinschaftlich sich abstimmen und kommunizieren muss. Das sorgt halt auch für einfach ein Wohlfühlgefühl, dass man gemeinschaftlich doch auch Probleme lösen und angehen kann. Also es tut uns einfach von ja vornherein sozusagen immer wieder gut, doch auch in so eine Spielsituation zu gehen, in diesen Magic Circle, sagen wir, ein bisschen wissenschaftlich halt rauszunehmen aus den echten realen Konflikten, um sie auch im Brett abstrakt durchzuspielen.
Wie ist das jetzt? Also vor allem ältere Menschen haben ja so eine Zweiteilung der Spielewelt eher gut, Karten- und Brettspiele eher doch ein bisschen schlecht, Computerspiele, die ja heute natürlich einen ganz wesentlichen Teil der Spielelandschaft ausmachen. Wie schauen Sie denn in dieser Hinsicht als Spielwissenschaftler auf Computerspiele?
Also ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass gestern das House of Games in Berlin bekannt gegeben worden ist und dass auch die Politik inzwischen das digitale Spiel auch eben nicht nur als gefährlich einsieht, sondern das Computerspiel ist eben sehr, sehr immersiv. Dort kommen ja viele Kunstformen und Medienformen zusammen.
Immersiv heißt, man taucht sehr tief ein in diese Spielwelt, ja?
Genau, weil eben auch die ganzen anderen Medien wie eben Musik, Narration, Literatur, also zusammenwachsen und ich im Spiel wie in einem interaktiven Film ja heutzutage Dinge tun kann. Also die Spiele haben sich im elektronischen Bereich sowas von weiterentwickelt. Das ist nicht nur Pong, dass ich jetzt so irgendwie wie 1972 Tischtennis mit zwei weißen Strichen und einem weißen Pixel da halt spiele, sondern heutzutage kann man ja Film und Games kaum noch auseinanderhalten von der visuellen Qualität.
Ja.
Und im Spiel werden auch eben dort, also bei den Games, politische Situationen durchgespielt. Wenn ich jetzt an Beholder 3 denke oder so, dass man nachempfinden kann, sehr emotional berührend, wie es ist, in einem autoritären, totalitären Staat als Hausmeister leben zu müssen, um andere zu denunzieren, wie man sich selbst dabei fühlt. Das sind Gefühle und Emotionen, die ich halt bei gar keinem sonst konsumtiven Spiel miterleben kann. Also da haben Games eine ganz andere Kraft nochmal, auch im Digitalen.
Am Internationalen Tag des Spielens haben wir gelernt vom Spielwissenschaftler Jens Junge, wie wichtig Spiele sind für unser Zusammenleben. Er ist Professor am Institut für Ludologie an der Berlin University of Applied Sciences. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Junge.
Ja, vielen Dank, dass Sie das Thema Spiel so in die Sendung holen.
Aber immer wieder gerne. war die Band Divan Hana aus Sarajevo mit dem Stück Peno.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Vukas Tomaszewski. Wir reden über den Schriftsteller Daniel Kehlmann, der lebt in Berlin und in New York. Bei uns ist er ein Literaturstar, auch in den USA ist sein jüngster Roman zum Bestseller geworden. Jetzt hat Daniel Kehlmann mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesprochen über die politische Lage in den USA und die hat Kehlmann als asymmetrische Diktatur bezeichnet.
Die aktuelle US-Politik erinnert Daniel Kehlmann an dunkle Zeiten in Deutschland. Daniel Kehlmann findet das Wort Faschismus für die Vereinigten Staaten unter Donald Trump mittlerweile nicht mehr übertrieben, sagte er. Im Interview mit der FAZ erklärt der Autor, Zitat, wir sehen, dass Menschen hauptsächlich wegen ihrer ethnischen Identität ohne Verfahren inhaftiert werden, verschwinden, keinen Kontakt zu ihrem Anwalt haben und jetzt wird auch noch in Los Angeles die Nationalgarde gegen Demonstranten eingesetzt. Was wir in den USA erleben, ist, glaube ich, auch neu in der Form, dass es eine asymmetrische Diktatur darstellt.
Und was meint er mit diesem Begriff asymmetrische Diktatur?
Kehlmann sagt, dass das Leben in Amerika schon immer asymmetrisch war. Schwarze Menschen hätten zum Beispiel Angst vor der Polizei angehalten zu werden und dann erschossen zu werden. Weiße Menschen mit US-Pass hätten diese Angst grundsätzlich nicht. Zitat. Und jetzt werden Menschen aus Südamerika mit einer tief rassistischen Hassenergie verfolgt. Die Menschen würden ohne Gerichtsurteil ins Gefängnis gesperrt. Sie leben jetzt noch in einem echten Willkürregime, das durchaus vergleichbar ist mit der Situation der Juden Anfang 1933. Und natürlich kann davon für Weiße mit amerikanischem Pass keine Rede sein. Das sagte Daniel Kehlmann im FAZ-Interview.
Über die Frage, wie diktatorisch die Regierung Trump agiert, jetzt gerade bei den Einsätzen zum Beispiel der Armee in Los Angeles, darüber werden wir reden hier bei Radio 3 heute Morgen noch in unserer Frage des Tages um 8.10 Uhr, dann mit der Schriftstellerin Nora Bossong. Und Sie haben es sicher in den Nachrichten schon gehört, gestern hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew ein weiteres Mal massiv angegriffen mit Raketen und Drohnen und dabei ist auch eine wichtige Kirche beschädigt worden.
Bei einem russischen Raketenangriff ist nach Angaben des ukrainischen Kulturministeriums auch die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kiewer Sophienkathedrale beschädigt worden. Die Druckwelle habe gestern ein Stück Gesims der Außenfassade zerstört. Glücklicherweise gäbe es keine Schäden im Innenraum des Sakralbaus aus dem 11. Jahrhundert. Die Sophienkathedrale im Stadtzentrum gilt als der bedeutendste Sakralbau Kiews. Auch der Kulturminister hat sich zu Wort gemeldet. Mikola Totschicki schrieb auf Facebook, die Kathedrale symbolisiere die Geburt unserer Staatlichkeit, die Seele der gesamten Ukraine. Ja, heute ist die Sophienkathedrale ein staatliches Museum. Die UNESCO nahm den Bau 1990 gemeinsam mit dem Kiewer Höhlenkloster in ihre Welterbeliste auf. Und seit 2023 sind die beiden Bauten wegen des Krieges als gefährdet eingestuft. Seit dem vollumfänglichen Überfall Russlands auf die Ukraine sind rund 600 Kirchen beschädigt oder zerstört worden.
In der alten BRD, da gab es für comicbegeisterte Kinder zum Beispiel Mickey Mouse oder Tim und Struppi oder Asterix und Obelix. In der DDR, da hießen die Comichelden Digidax und Abrafaxe, gezeichnet vom Comickünstler Hannes Hegen. Über ihn und seine Figuren gibt es heute einen Vortrag im DDR-Museum.
Genau, das ist mein Tipp für heute. Die Digidax, sie waren drei wissenshungrige Kobolde, die ähnlich wie Tim und Struppi oder auch Asterix um die Welt reisten und überall Abenteuer erlebten. Und ab 1976 wurden die ausgetauscht gegen die drei menschlichen Freunde Abrafaxe. Beide Serien sind als sogenannte Mosaikhefte rausgekommen und standen für Pop- und Jugendkultur made in DDR. Die Abenteuer der drei Kobolde Dick Duck und Digidax, beziehungsweise die drei Jungs, Abrax, Brabax und Kalifax, ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen und alles richtig ausgesprochen, wurden auf jeden Fall den Kindern und Jugendlichen ja einen richtigen Zugang zur Welt außerhalb der DDR erschaffen. Wurden die beiden Reihen, wie schon gesagt, von Grafiker Hannes Hegen, der wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass hält der Comic-Fan Matthias Friske zum Geburtstag von Hannes Hegen einen Vortrag und es geht um die Geschichte von Mosaik, die bis in die Gegenwart reicht.
Der Vortrag heute um 18 Uhr im DDR-Museum in der St. Wolfgangstraße 2 in Berlin oder einfacher gesagt gegenüber vom Berliner Dom, wenn ich es richtig sehe. Ne? Der Eintritt ist frei. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Und hier haben wir die Fleet Foxes aus Seattle mit dem Tiger Mountain Peasant Song.
Wanderers, this morning came by. Where do they go? Graceful in the morning light to Banner Fair to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wait, they
Foxes aus Seattle. Und jetzt geht's von Seattle, also aus dem Westen der USA, nach Frankreich. Wobei, klingt ganz schön nach Lateinamerika hier, dieses Stück Les Papillons von Thomas Fersen aus Paris.
Je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont bus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, des papillons et papillons. Les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angéliques et mouillants.
papillon blanc, la cigarette au bec. Je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma. Parmi d'autres poussières en habit de lumière, les papillons, 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 les papillons. Dire que mes 20 ans, je les passe à tuer le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir. Un as de la voltige, matador de ma pige, un coquelicot qui bouge, papillon rouge. Moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère, et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon griffonne et au crayon il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, 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 les papillons.
Uhr 45 ist es, Sie sind bei Radio 3 und wir reden über einen Film, der in dieser Woche neu in unsere Kinos kommt. Der Film kommt aus Island. Immer wieder erstaunlich, wie viele interessante Filme von dieser 400.000 Einwohnerinsel im Nordatlantik zu uns kommen. Morgen startet ein neuer isländischer Film. Der letzte Takt heißt der. Gedreht hat ihn Sigurjón Kjartansson. Das muss ich noch üben. Der ist in Island vor allem als Comedian bekannt bisher. Aber unser Filmkritiker Carsten Beyer, der hat diesen neuen Film gesehen von ihm und ist jetzt hier im Studio. Guten Morgen, Carsten. Hallo.
Guten Morgen.
Ein Comedian als Filmregisseur, da gibt es den naheliegenden Verdacht, dass der letzte Takt eine Komödie ist. Ist das denn so?
Das ist in der Tat so. Allerdings ist es eine sehr, sehr schwarzhumorige Komödie. Das ist ja auch ein Markenzeichen des isländischen Kinos, dass die Filme gerne mal so ein bisschen schräg daherkommen. Sigurjón Kjartansson ist übrigens nicht nur Regisseur und Schauspieler, er ist auch Produzent und Drehbuchautor dieses Films und früher hat er sogar mal einige Jahre als Gitarrist und Sänger in einer Metalband gespielt, also ein echtes Multitalent. Aber in Island ist das gar nicht so selten, dass die Leute viele Dinge auf einmal tun. Hat vermutlich was mit der geringen Bevölkerungsdichte zu tun, nehme ich an. Da, wo nur wenige Menschen auf einer großen Fläche leben, da muss man sich eben ja manchmal selbst behelfen.
Und noch ein Verdacht, jetzt abgeleitet vom Filmtitel, der letzte Takt. Könnte es um Musik gehen?
Es geht um das isländische Kammerorchester. Das sozusagen steht im Zentrum der Geschichte. Ein ziemlich trauriger Haufen, der am Konzerthaus von Reykjavik einer ungewissen Zukunft entgegendämmert. Die sechs Musikerinnen und Musiker spielen meist vor halb leeren Rängen, sind auch untereinander tief zerstritten. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, soll ihnen jetzt auch noch die staatliche Förderung gestrichen werden. Das hat die Förderkommission in ihrer letzten Sitzung entschieden. Und das ist für Sigrid Dürr, die Orchesterleiterin, natürlich ein echter Nackenschlag.
Der Kartenverkauf ist unter aller Kanone. Und man muss schon wirklich blind sein, um nicht zu sehen, was die Presse schreibt. Vom Fernsehen ganz zu schweigen.
Das Fernsehen? Meinst du etwa diesen Gunnar Gunnarsson? Den Kritiker Islands? Der Arsch, der nicht einmal die Fähigkeiten besitzt, Mozart und ABBA voneinander zu unterscheiden?
Ja, unter anderem spreche ich von dem, ja.
Jetzt sagt bloß, ihr seid nun etwa auch noch auf Social Media unterwegs.
Ja, endlich. Und da sieht's auch nicht gerade besser aus.
Du tötest das Kammerorchester, wenn du es so weit kommen lässt.
Selbstverständlich halten wir euch noch bis Ende des Jahres aus.
Tja, also die Situation ist alles andere als rosig, aber Rettung naht in Person von Clemens Danielsson. Das ist ein international gefeierter Cellist, der nach triumphalen Jahren im Ausland beschlossen hat, in seine isländische Heimat zurückzukehren. Und dieser renommierte Klassikstar erklärt sich tatsächlich bereit, in das Kammerorchester einzutreten. Das sorgt nicht nur bei den Medien für Aufsehen, sondern es elektrisiert auch die gesamte isländische Öffentlichkeit. Und auf einmal, ja, scheint es wieder Hoffnung zu geben für das Orchester.
Das eben von Kürzungen betroffen ist. Und dieses Thema Geldmangel, Klassikbetrieb betrifft uns auch bei uns viele Absolut. Orchester. Die werden das nicht sehr lustig finden. Wie hat es jetzt dieser Regisseur Sigurjón Kjartansson geschafft, daraus eine Komödie zu machen?
Naja, Kjartansson, der kennt einfach keine Tabus. Er zieht ja in diesem Film nicht nur den Klassikbetrieb durch den Kakao mit seinen geltungssüchtigen Impresarios und den aufgeblasenen Kritikern und ein Publikum, das eigentlich mehr dem es mehr um das Sehen und Gesehenwerden geht als um die Musik. Das ist das eine, aber ein anderes, ganz wichtiges Thema ist in diesem Film auch die MeToo-Bewegung. Denn Clemens, dieser vermeintliche Messias, ist nicht nur ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, sondern er ist auch ein unverbesserlicher Sexist. Er begrapscht Frauen, belästigt sie mit anzüglichen Gesten und zweideutigen Angeboten und er bringt das Kunststück fertig, in nur wenigen Tagen alle Musiker dieses Orchesters gegen sich aufzubringen, obwohl die ja eigentlich auf ihn angewiesen sind. Auch da können wir mal einen kleinen Ausschnitt hören. Und zwar geht es da um einen Videocall. Also in dem ersten Videocall, wo Sigridur, die Orchesterleiterin, mit Clemens spricht, da sitzt er im Bademantel in seinem Hotelzimmer in Tokio und dieser Bademantel klafft immer weiter auf und irgendwann im Laufe des Gesprächs richtet er dann ganz zufällig seine Handykamera auf sein Gemächt.
Sigridur?
Ja?
Hast du sowas wie FaceTime?
Ja, klar.
Geh mal auf FaceTime. Ich will dich sehen.
Ja, einen Augenblick.
Du bist kein bisschen älter.
Doch, Clemens, ich bin sehr wohl älter geworden. Da müssen wir uns wirklich nichts vormachen.
Und wie geht's dem hübschen Notenwendemädchen?
Ja, genau, also... Oh Gott.
Ja, da merkt man schon, was das für ein eigener Humor ist, der in dem Film steckt. Aber Film, lass uns mal auch auf die Bilderebene schauen. Mit was für Bildern wird denn diese Geschichte erzählt?
Also diese Bilder gerade eben, die haben wir besser nicht gesehen. Ja. Aber insgesamt ist dieser Film ja sehr rasant, würde ich sagen. Die Bilder sind sehr schnell geschnitten. Das ist auch sehr präzise gefilmt. Und zwar sowohl als auch hinter der Bühne. Also man sieht auch sehr viel Konzertgeschehen, wie die Blicke da hin und her fliegen. Dann ist das Ganze auch in den Katakomben des Konzerthauses gefilmt. Auch die Dialoge sind meistens kurz und knackig, vor allem in der zweiten Hälfte des Films, als der erste gemeinsame Auftritt dann von Clemens und dem Kammerorchester bevorsteht und die Nervosität der Musiker immer mehr zunimmt. Denn es ist klar, dieser Mann ist zwar eigentlich unerträglich, gleichzeitig ist das Orchester aber auf ihn angewiesen und es gibt auch einen riesen Erwartungsdruck in der Öffentlichkeit. Und es gibt dann am Ende des Films nochmal einen Twist, den ich hier jetzt nicht verraten möchte, der Geschichte aber nochmal eine ganz unerwartete Wendung gibt, bis das Ganze dann in einem bitterbösen Finale endet.
Das klingt ja alles sehr vielversprechend. Oder kommt noch die große Einschränkung, was jetzt aber nicht funktioniert an dem Film?
Naja, also ich finde, an manchen Stellen hat Sigurjón Kjartansson dann doch ein bisschen dick aufgetragen, was den schwarzen Humor angeht. Da bleibt einem das Lachen dann manchmal doch fast im Halse stecken. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine gelungene Satire auf den Klassikbetrieb, dieser letzte Takt. Es kann ja manchmal auch befreiend sein, über Dinge zu lachen, die einem sonst vielleicht eher auf der Seele liegen. Deswegen, weil du vorhin gesagt hast, ne, die Leute können da vielleicht gar nicht drüber lachen. Vielleicht ist es auch gerade für Kulturschaffende, die in prekären Umständen arbeiten, heilsam, sich diese 90 Minuten mal zu geben. Denn eins kann ich verraten, es gibt am Ende ein Happy End. Vielleicht nicht unbedingt für die Musik, aber für die Musiker.
Der letzte Takt, der Film von Sigurjón Kjartansson aus Island, neu in unseren Kinos, hier auf Radio 3 vorgestellt von Carsten Beyer. Ganz herzlichen Dank. We'll be right back. Sehr gute Stimmung hier beim Stück Styx vom Jazzstar Julian Cannonball Adderley, gespielt vom Saxophonisten Antonio Hart. Und jetzt kommen hier Disco-Funk und französische Eleganz. Sowas gibt's bei der Pariser Band L'Imperatrice, hier beim Song Peur de Fille.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds.
Jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich steht die Suche nach dem Motiv im Mittelpunkt. Nach Angaben der Polizei hat der Täter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Daraus gehe aber nicht hervor, warum der 21-Jährige die Gewalttat verübt hat. Vermutet wird, dass jahrelanges Mobbing zu Rachegelüsten geführt haben könnte. Bei dem Amoklauf hat der Mann an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen getötet und danach Suizid begangen. Landesweit ist eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen worden. Um 10 Uhr ist heute eine Schweigeminute geplant. Nach den tagelangen Ausschreitungen gilt für die Innenstadt von Los Angeles eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat die Bürgermeisterin der Stadt Bass am Abend mitgeteilt. Über erneute Ausschreitungen ist nichts bekannt. Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gibt es inzwischen auch in anderen US-Städten wie New York. Von dort Giselle UK.
Mehrere tausend Menschen haben sich im Süden von Manhattan in der Nähe der Einwanderungsbehörden und Gerichtsgebäude der Stadt versammelt. Auf Schildern und Plakaten fordern sie den Stopp von Abschiebungen und den Schutz von Migranten. Zu gewaltsamen Ausschreitungen kam es dabei nicht. Ähnlich wie Los Angeles bietet auch New York City illegalen Migranten eigentlich einen gewissen Schutz. Die Stadt geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Amtsantritt von Donald Trump finden aber auch in der Metropole an der Ostküste immer wieder Razzien der US-Einwanderungsbehörde statt.
Jeder vierte Hausarzt in Deutschland will offenbar früher aufhören.